Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit Andreas Krasser verabredet. Andreas, erstmal hallo.
Hallo Heiko.
Du bist CEO von DDB und jetzt werden einige Leute aufschrecken, die sagen, aber das ist doch in Deutschland der Björn Bremer. Das ist er natürlich auch, aber Andreas ist CEO von DDB in Hongkong, richtig?
Genau, in Hongkong, ja.
So, und du bist in, ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch liege, in Österreich und in Korea groß geworden, richtig? Und hast jeweils auch Elternteile, die genau aus diesen beiden Ländern kommen? Oder habe ich das jetzt total verhaspelt?
Das stimmt meistens schon. Also ja, mein Vater, der ist aus Österreich und meine Mutter ist aus Südkorea. Und ich habe, würde ich sagen, meine gesamte Kindheit und dann auch bis zur Uni in Österreich verbracht, zwischendurch natürlich hin und wieder auch in Korea gewesen. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich länger in Korea gewohnt, zusammen mit meiner Mutter auch. Und dann eben, wie schon gesagt, ganz kurz auch in Deutschland gewohnt, wie ich vielleicht so 3, 4 Jahre alt war, in Berlin. Aber die meiste Zeit halt in Österreich, in Graz, nach der Schule Bundesheer noch in Österreich gemacht und dann in Wien auf die Uni. Nach der Uni kurz zum Arbeiten angefangen, in Österreich auch. Aber dann hat sich für mich so ergeben, dass ich mit einem Stipendium nach Korea hab dürfen, um mein Masterstudium in Korea zu machen. Und was ursprünglich 2 Jahre oder sowas dauern hätte sollen, ist dann irgendwie zu 8 Jahren geworden. Und dann nach 8 Jahren in Korea hat sich irgendwie diese Möglichkeit ergeben, für mich mit DDB nach Hongkong zu ziehen. Und Hongkong hat mich immer fasziniert. Und ja, und das war jetzt dann 10, 11 Jahre schon her.
Wenn ein Europäer, ein Deutscher oder ein Österreicher nach Hongkong kommt, was wird der größte oder einer der größten kulturellen Schocks sein, die man mitbekommt?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, dass das Städte wie Hongkong und auch Singapur sind wahrscheinlich ein bisschen einfacher, dass man sich akklimatisiert und adjustiert, wenn man von Europa oder von Amerika herkommt, weil gerade Singapur und Hongkong auch, finde ich jetzt persönlich, ein bisschen mehr multikulturell sind als andere Länder, als Japan oder Korea. Von dem her ist der erste Eindruck natürlich, würde ich mal annehmen, dass es sehr multikulturell ist. Aber dann natürlich, Hongkong ist eine faszinierende Stadt und ich glaube, dass wahrscheinlich jeder auch die Skyline von Hongkong sehr gut kennt und damit auch immer irgendwie was Futuristisches vielleicht verbindet. Aber der erste Eindruck ist natürlich, oh wow, alles geht in die Höhe. Also Hongkong ist ja wirklich nur zu 30% bebaut, 70% ist mehr oder weniger Grünland. Und das ist offiziell so reguliert. Und von dem her kann man einfach nur in die Höhe bauen. Und das für mich war halt das Faszinierendste, wie ich zum ersten Mal nach Hongkong gekommen bin, dass es immer höher geht. Also die Hochhäuser sind echt faszinierend.
Aber nochmal zum Thema kultureller Schock. Was wird die erste oder eine der ersten Sachen sein, die man die Europäern auffallen? Wo man sagen würde, das ist ja jetzt so ganz anders. Weil Hochhäuser gibt es hier auch. Also.
Ja, natürlich. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich, wo man als Europäer vielleicht ein bisschen einen Schock bekommt, ist, wie direkt die Hongkonger sind. Und wenn ich sage direkt, das ist dann mehr wieder eine höfliche Art zu umschreiben, hin und wieder auch relativ unhöflich. Also wenn man jetzt in ein kleines Restaurant, wo man so Hongkong-Nudeln essen kann, wenn man dort so hineingeht. Wenn man schon mal auf Englisch bestellt, wird man schon mal ein bisschen von der Seite so angeguckt. Aber selbst wenn man auf Chinesisch bestellt, wird man von der Seite angeguckt. Und man kriegt dann auch so Menüs und viele Menüs haben dann auch Bilder so nebenbei, wo man dann einfach so nur hindeutet und sagt, ich möchte jetzt das haben oder das. Und dann passiert es auch relativ oft, dass der Kellner oder die Kellnerin oder Besitzer und Besitzerin dir dann einfach sagt so, ja, nein, das nimmst du jetzt nicht, ich gebe dir einfach Menü A zum Beispiel, weil das machen wir am besten. Und dann schmeißen sie dir das irgendwie so hin.
Das machen Sie
Oder
am
auch.
besten oder davon haben Sie noch am meisten übrig? Was ist der
Naja,
Grund?
es ist wahrscheinlich beides ein bisschen wahr, ja. Und man findet es auch so im interpersonellen Umzug irgendwie so, dass wenn man jetzt mit Leuten redet, die sagen dir dann auch relativ schnell, dass du müde ausschaust oder dass sie glauben, dass du jetzt ein bisschen Gewicht zugenommen hast. Wir sagen dann oft, das ist so die Hongkong Tough Love a little bit. Und ja, das ist natürlich, würde ich mal sagen, von einer europäischen Perspektive ein bisschen ein kultureller Schock.
Und das ist, würdest du das auch für Südkorea so sehen oder gibt es da nochmal andere Perspektiven?
In Südkorea ist wieder ganz anders. Also Südkorea ist eine extrem hierarchische Gesellschaft, würde ich sagen. Und in Südkorea ist wirklich so, dass wenn man jemanden zum ersten Mal kennenlernt, dass man irgendwie so probiert festzustellen, wo man jetzt innerhalb von dieser sozialen Leiter sich befindet und was jetzt die Verwandtschaft oder die Relationship zwischen mir und der anderen Person ist. Also im Koreanischen gibt es nämlich fünf oder eigentlich sechs verschiedene Stufen von Höflichkeit in der Sprache. Und je nachdem, wo du dich befindest in der Hierarchie, sprichst du jetzt mit dieser Person anders. Also meistens geht es ums Alter. Also wenn ich jetzt jünger bin, muss ich um einiges höflicher zu der älteren Person sprechen als die ältere Person zu mir. Und das geht dann auch ganz wieder detailliert in andere Aspekte vom Leben, zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Universität ist, wenn jemand ein Semester vor jemand anderem zum Studieren angefangen hat, obwohl man gleich alt ist, muss man jetzt doch noch höflicher zu der Person reden, die früher zum Studieren angefangen hat. Und das zieht sich dann so weiter.
Und an was mache ich Hierarchie fest? Du hast schon Alter genannt. Das ist ja manchmal so im beruflichen Kontext nicht ganz so einfach zu sagen, wer hierarchisch jetzt wem über oder unterlegen ist, oder?
Ich würde sagen, heutzutage jetzt nicht mehr so. Früher und wie gesagt, ich wohne jetzt schon seit 10, 11 Jahren nicht mehr in Korea. Aber es war dann schon mehr so üblich, dass man auch irgendwie befördert wurde, wenn man älter ist und länger mit der Firma dabei war. Also das ist dann irgendwie Hand in Hand gegangen, dass jetzt auch der höhere Rang sozusagen in der Firma auch an die ältere Person gegangen ist, meistens, was jetzt dann auch nicht immer der Fall ist. Und sollte jetzt zum Beispiel zwei Personen im gleichen Alter sein, eine Person ist höherrangig in der Firma, dann würden wahrscheinlich beide sehr höflich miteinander kommunizieren, also auf einer höheren Höflichkeitsebene von der Sprache her.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal über das Business in Hongkong sprechen, haben wir eben schon mal, habe ich dir eben in unserem kurzen Vorgespräch die Frage gestellt, wie das denn so mit Pitch und mit Pitch-Honorar aussieht. In Deutschland sagt ja jede Agentur, dass sie nur dann an einem Pitch teilnimmt, wenn es auch ein Pitch-Honorar gibt. Wie ist es denn in Hongkong? Bezahlt man dort als werbungtreibendes Unternehmen an die Agenturen ein Pitch-Honorar oder wie geht man damit um?
Meistens gibt's kein Pitch-Honorar und kein Pitch-Fee. Hin und wieder ist es der Fall, dass ein werbendes Unternehmen spezielle interne Regulierungen hat und die zahlen dann auch dieses Pitch-Honorar. Aber das ist jetzt mehr oder weniger die Ausnahme. Also das passiert vielleicht zweimal im Jahr. Und für Kontext, vergangenes Jahr hat unsere Agentur, glaube ich, wie oft? Über 80 Mal gepitcht.
Wow, okay.
aus 80 Pitchen hat es zwei gegeben, wo wir eben ein Pitch-Honorar bekommen haben. Also ja, kurz
also
gesagt,
ihr pitcht im Durchschnitt 80 Mal pro Jahr?
Das war ein Ausnahmejahr, muss ich sagen, vergangenes Jahr. Normalerweise würden wir nicht so oft pitchen, aber Hongkong ist ja auch mehr oder weniger erst, was haben wir jetzt, 2024, ist ja erst vergangenes Jahr mehr oder weniger wirklich aus Corona rausgekommen. Also wir haben ja noch Maskenpflicht gehabt bis April vergangenen Jahres. Und dadurch hat es für uns überhaupt kein Q1 gegeben. Und von dem her haben wir halt, um jetzt unsere finanziellen Targets zu erfüllen, haben wir um einiges mehr pitchen müssen, ja.
Und wie ist so die durchschnittliche Pitch-Anzahl in normalen Jahren?
Gute Frage. Also um ein bisschen mehr Kontext zu geben, auch was wir gesehen jetzt haben über die vergangenen paar Jahre, also das hat mit Corona angefangen und speziell jetzt dann, das hat sich durchgezogen vom vergangenen Jahr bis in dieses Jahr auch, dass die Budgets um einiges kleiner sind. Und von dem her haben wir jetzt dann eben auch öfters gepitcht. Ich würde sagen, vor Corona war es wahrscheinlich ein Viertel von dem, was wir gerade pitchen. Und das war auch mehr oder weniger, weil die Budgets um einiges größer waren vor Corona.
Okay, das heißt, ihr werdet dann in diesem Jahr nicht mehr auf diese Anzahl von 80 Pitches kommen, aber irgendwie auch drunter liegen, aber jetzt auch nicht massiv drunter liegen, richtig?
Ja, so schaut's zurzeit aus, obwohl wir jetzt dann natürlich auch aufpassen müssen, weil es stretcht unsere Leute natürlich extrem und jeder, der durch einen Pitch durchgeht, weiß, wie hart und wie tough ein Pitch sein kann. Und oft kriegen wir auch nicht mehr als 2 Wochen Laufzeit, um das alles zusammenzustellen und zu präsentieren. Und von dem her nehmen wir jetzt einen Schritt zurück und probieren ein bisschen mehr selektiv zu sein, auch mit den Pitchen. Und wir probieren jetzt dann auch ein bisschen mehr uns auf unsere existierenden Kunden zu wenden und schauen, ob es dort ein paar Möglichkeiten gibt, eben für mehr Business.
Welche Stellung hat denn in Hongkong der Einkauf? Also in Deutschland ist ja die Situation so, dass der Einkauf, das Procurement irgendwie immer bedeutsamer wird. Wie ist die Situation in Hongkong?
Ja, das sehen wir hier ganz genauso. Also auch, ich würde sagen, das hat jetzt so wahrscheinlich vor sechs Jahren, würde ich grob sagen, hat es so wirklich angefangen, dass wir das Procurement mehr und mehr gesehen haben und jetzt dann seit Corona natürlich auch extrem. Also ich würde sagen, dass mehr oder weniger jetzt mit jedem Pitch wirklich der Einkäufer, das Procurement beteiligt ist.
Naja, also beteiligt ist ja erstmal sehr neutral, aber welche Bedeutung hat es denn? Ist es die Abteilung, die am Ende des Tages entscheidet? Und in Deutschland hört man dann auch von Fällen, dass dann Reverse Auctions eingesetzt werden. Wie ist die Situation, Andreas, bei euch?
Das kommt ein bisschen drauf an noch. Ich würde sagen, jetzt mit größeren Unternehmen, was wir sehen mit Procurement, was schon oft passiert, ist dann halt Price Negotiation. Und das ist dann natürlich immer am Ende und wir finden sehr oft ausschlaggebend für das Final Result.
Wenn wir nochmal auf die Kreation gucken, kannst du uns einen Überblick geben, wie sich die Bedeutung und die Art der Kreation in Hongkong von der in Europa oder in Deutschland unterscheidet?
Ja, es ist vielleicht, wenn man jetzt, um auf die Frage vom Kulturschock zurückzukommen, es ist wahrscheinlich für Kreative, die von Amerika oder von Europa nach Asien und speziell nach Hongkong kommen, wenn man sich jetzt die kreative Arbeit so anschaut und die Kampagnen und Werbung, das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen ein Kulturschock. Was wir hier extrem viel sehen, also es ist extrem viel Celebrity-Campaigns und Influencer-Campaigns, mehr so als ich irgendwo anders sehe, wirklich. Und das hat sich auch extrem verschärft seit Corona, muss ich sagen. Es wird jetzt nicht wirklich viel Wert gelegt, zurzeit, zumindest nicht, auf Long-Term Brand Building. Es sind jetzt wirklich so extrem viele taktische Kampagnen. Jeder stürzt sich so aufs Social und Digital, aber jetzt wirklich auch ohne eine Long-Term Strategy, ohne strategisches Denken. Und das ist leider zurzeit der Status quo, in Hongkong.
Da muss dir doch als gelernter Planner das Herz bluten, oder?
Ja, allerdings. Und ich probiere mein Bestes auch jedes Mal wirklich irgendwie dagegen zu kämpfen und auch den Wert von Strategie immer wieder an unsere Kunden weiterzuleiten und zu verkaufen. Ich muss sagen, einige Kunden verstehen es und die zahlen auch für Strategie. Aber was ich halt, und das sind für uns die größeren Retainer-Kunden. Aber wenn ich jetzt so an unsere Projektarbeiten, also Project-Based Clients irgendwie, wenn ich mir das so anschaue, zahlt, würde ich sagen, fast niemand für Strategie.
Oh, Wahnsinn. Okay. Welche Bedeutung hat denn Technologie? Weil da hört man ja immer gerade im asiatischen Bereich, dass das irgendwie viel schneller und viel höher und viel weiter, nicht nur bei den Gebäuden, sondern auch bei der Technologie, ist. Wie beurteilst du das?
Das ist eine gute Frage. Also ja, ich nehme an, dass man im Westen immer so hört über Asien, okay, ja, also Mobile Phone Penetration ist extrem hoch und Social Media Usage ist extrem hoch und das stimmt dann auch alles. Aber wenn es jetzt zu Marketing und zu Marken und so weiter kommt, muss ich sagen, die sind alle immer relativ langsam. Irgendwie. Und das kommt mir auch so vor, dass das hat was Kulturelles im Hintergrund, nehme ich an, weil viele asiatischen Kulturen dann doch auch ein bisschen mehr riskavers sind und dann immer schauen wollen, okay, funktioniert das? Sollen wir das auch machen? Hilft uns das weiter und solche Sachen. Aber im Allgemeinen ja, es ist natürlich der Media Spend hat sich extrem von Fernsehen irgendwie auf Digital und Social jetzt dann fokussiert. Und von dem her wird jetzt von Medieninvestu von Mediengeld und Medienbudget viel investiert in diesem Bereich. Aber wenn man sich so anschaut, was da eigentlich produziert wird, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es viel weiter voraus ist als in Europa von der Qualität her.
Meine letzte Frage gilt den Mitarbeitenden. Wie ist denn so der Arbeitseinsatz der Kollegen und Kolleginnen von dir, wenn ich da mal meine Vorurteile bemühen würde? Aber wie gesagt, es ist nichts mehr als Vorurteil. Dann würde ich jetzt mal sagen, die Kollegen schaffen, bis sie umfallen. Oder hat sich daran was verändert?
ja, es stimmt schon ein bisschen. Also ich muss sagen, Hongkong jetzt auch generell, glaube ich, hat weltweit geht am spätestens Schlafen. Ich glaube, im Durchschnitt geht der Hongkonger um 1 Uhr in der Früh ins Bett. Und das hat auch viel damit zu tun, dass jetzt viele Überstunden machen. Ich muss sagen, in der Agenturwelt ist es ein bisschen so, dass die Leute gerne später anfangen. Also ich nehme mal an, dass ich kann mit Sicherheit sagen, dass vor 10 Uhr in der Früh, dass man nicht viele Gesichter in der Agentur sieht.
Okay.
Aber stattdessen um 23 Uhr sieht man umso mehr Gesichter in der Agentur. Also das Vorurteil gibt's schon noch. Das hat natürlich ein bisschen was mit der Natur von unseren Jobs zu tun. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass jetzt Kunden gerne wie soll man das sagen, mit agilen Teams arbeiten möchten und dann doch auch sehr viele Last-Minute-Requests irgendwie so reinkommen.
Okay. Also ich mache jetzt mal gleich Mittagspause und dir wünsche ich dann, dass du auch bald Feierabend hast und bedanke mich für das spannende Gespräch, Andreas.
Danke, Heiko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.